Hallo Technikfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Draht. Ich bin euer technischer Wegweiser Stuart Cording. Ich werde den Film Star Trek 4 Zurück in die Gegenwart nie vergessen. Dr. McCoy, auch genannt Pille, landet im 20. Jahrhundert und ist schockiert von der altertümlichen Medizin. Wo er herkommt, kann er Krankheiten in Sekunden mit einem Tricorder erkennen und sogar eine Niere mit einer einzigen Pille regenerieren. Das bringt mich zu der Frage, wenn Science Fiction oft die Zukunft voraussagt, warum sehen die meisten medizinischen Geräte heute noch so aus wie aus den 80ern? Wo sind die smarten, tragbaren Geräte, die unsere Gesundheit überwachen und Krankheiten blitzschnell erkennen können? Ein Problem ist sicher unser Körper, der von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich ausfällt. Ingenieure arbeiten hingegen typischerweise mit Systemen, die sehr genau definiert sind und deren Funktionen wiederholt ausführbar sind. Um herauszufinden, warum die Medizinelektronik so ein einzigartiges und herausforderndes Fachgebiet ist, habe ich heute Marius Neugschwender, CTO bei Noxon, zu Gast. Wir werden darüber sprechen, welche Hürden die Branche überwinden muss und wie sein Unternehmen medizinische Sensorik revolutioniert. Hallo Marius und willkommen bei uns hier im Studio.
Hallo, freut mich.
So, lassen wir gleich loslegen mit der Medizinelektronik, weil es deckt ein riesiges Spektrum an Themen und Herausforderungen ab, wie ich schon gerade beschrieben habe. Auf welchem Bereich konzentriert ihr bei Noxon genau?
Eigentlich machen wir genau das. Wir machen nämlich Medizinelektronik tragbar und bringen es in den Alltag mit tragbarer Elektronik. Und wir spezialisieren uns darauf vor allem auf die Muskeln.
Ja. Nee, ich habe schon im Intro erwähnt, dass der menschliche Körper die Entwicklung von Medizinelektronik erschwert. Wir sind alle unterschiedlich groß und weit davon entfernt, deterministische Systeme zu sein. Welche Herausforderungen ergeben sich daraus für euch?
Ja, ist genau das, was Ingenieure eigentlich nicht mögen. Man möchte immer Sicherheit haben. Aber die größte Störquelle ist immer der menschliche Körper. Um ein Beispiel zu nennen, wir hatten mal einen Patienten, der hatte eine Verletzung und mit einem MRT. Und 6 Ärzte haben sich darüber gestritten, ob er jetzt einen Kreuzbandriss hat oder nicht. Das heißt, okay, eine riesige Streuung in dem Bereich. Ja. Und das muss man einfach wissen. Das heißt, man kann diesen menschlichen Körper, kann man nicht komplett kontrollieren. Aber dennoch ist es so, dass im menschlichen Körper und dem, was wir machen, sind immer noch Dinge und Ursachen und Wirkungen, die für alle gleich sind. Egal wie mein Muskel aussieht, egal wie meine Hand aussieht, wenn ich zum Beispiel einmal winke, dann erkennt jede Person das Winken. Das heißt, die Komplexität auf der unteren Ebene muss man irgendwie so wegbekommen, dass man das, was wirklich jede Person sehen kann, zum Beispiel das Winken machen kann. Und das versuchen wir bei der Muskulatur und der Medizintechnik.
Ja.
Was aber vielleicht noch interessant ist in dem Bereich, dadurch, dass es kein deterministisches System ist, hat man auch Vorteile. Wenn ich einen Motor habe und ich sage zu diesem Motor, du bist toll, du machst es gut, dann wird es den Motor nicht beeinflussen. Der menschliche Körper ist anders, er ist nicht deterministisch, aber er ist beeinflussbar.
Okay.
Das heißt, je nachdem, wie wir das technische System gestalten, müssen wir auch mit dem interagieren. Und der menschliche Körper kann sehr viel selber auch machen. Das heißt, man muss den Körper mitdenken, also ein bisschen Teil der Psychologie sogar.
Okay, so alles gehört zusammen und macht es natürlich nur deutlich interessanter für euch als Ingenieure, das Entwicklungsteam. Jetzt mit euren Sensoren versucht ihr Signale zu erfassen, die Muskeln steuern. Was sind da dann die größten Schwierigkeiten beim Messen dieses Signals? Weil ich kann mir vorstellen, dass Rauschen oder andere Störungen ein großes Problem sind, ähnlich wie bei einem EKG zum Beispiel.
Genau, also im Allgemeinen startet jede Bewegung im Gehirn. Es wird ein elektrisches Signal in die Muskeln gemacht. Zwischendrin passiert so viel Komplexes. Ja. Neurosynaptische Spalte, Acetylcholin, ganz viele chemische Sachen. Aber am Ende kommt ein Signal raus. Und zwar von einzelnen Muskelzellen quasi, Motorunits heißen die.
Okay.
Und dieses Signal, das propagiert durch die Haut durch und wir messen es der Oberfläche. Also ein Muskel ist nicht nur ein Körper, sondern es sind hunderte von Stimmen in den Muskeln, die quasi dann ein Signal erzeugen. Und dort kann sehr viel passieren. Also es gibt Störungen, die wir kennen, zum Beispiel das EKG-Signal ist auch eine Muskulatur. Es gibt Bewegungen, Motion-Artefakte, die dort mit drin sind. Und es muss durch die Haut. die Haut schützt und es macht sie sehr gut. Ja. Aber deswegen ist sie auch ein sehr großer Punkt, wo man einfach dann sehr gute Elektronik braucht, um das überhaupt ein Signal zu machen und es auch auszufiltern.
Was ich besonders spannend finde, ist, dass ihr auch Muskeln aktivieren könnt. Wie wird das elektronisch umgesetzt und führt das zu Problemen, wenn ihr gleichzeitig Signale vom Körper messen wollt?
Genau, die Aktivierung war ja vom Gehirn auf die Muskeln. Es funktioniert vor allem elektrisch.
Ja.
Jetzt kann man das auch einfach umdrehen. Das heißt, wir legen einfach ein Signal an. Der Punkt ist aber, es sind verschiedene Größenordnungen. Das, was wir messen, ist sehr, sehr klein.
Ja.
Wenn man es ungefähr vergleicht, das, was wir messen, ist so groß wie ein Tennisball. Wenn wir die Muskeln von außen aktivieren, weil wir durch die Haut und so etwas durch müssen, wäre das ungefähr so groß wie die Erde. Also wow. Es sind Größenordnungen dazwischen, es sind 8 Größenordnungen. Und jetzt muss man denken, ich bin jetzt beim Mond und ich möchte einen Tennisball messen, aber ich schaue auf die Erde.
Ja.
Das heißt, da muss man die Elektronik schon dafür auslegen, dass man das, Störungen, die man hat, die man anlegt, nicht gleichzeitig macht. Man kann das machen mit heutiger Elektronik, aber dann ist es auch faszinierend, wenn man den Muskel machen kann, aber es ist nicht ganz einfach immer.
Ja. Das ist der Wahnsinn, dass man so einen großen Unterschied in der Signal sieht, ja, so der Unterschied zwischen was man misst und was man dann braucht, um eine Bewegung zu erzeugen. Startups werden ja aber normalerweise gegründet, weil es auf dem Markt noch keine Lösung gibt für eine bestimmte Herausforderung. Welche bestehenden Technologien gibt es dann derzeit für medizinische Fachkräfte in diesem Feld? Und welche Krankheitsbilder werden damit behandelt?
Also Muskeln und Bewegungen sind überall. Egal, ob das jetzt irgendwie der Herzschlag ist als Muskulatur oder ob das die Gänsehaut ist, die sich aufstellt oder im Ohr, wo das Ohr geschützt wird, aber auch bei der Bewegung. Aber dadurch, dass sie überall ist, ist sie auch sehr komplex. Das heißt, je nach Krankheitsbild gibt es ganz verschiedene Sachen. Zum Beispiel ist es so, Parkinson, ein Bereich, wo wir darin sind, gibt es entweder Medikamente, die Nebenwirkungen haben können. Es werden Dinge ins Gehirn implementiert.
Ja.
Oder kann es bei uns einfach nicht invasiv machen, zum Anziehen. Zum Beispiel aber auch bei Lähmungen. Dort ist es so, dass man oft mit großen Robotergeräten arbeitet, dass man mit Spiegeltherapien arbeitet, wo eine Hand hier ist und man versucht, dem Gehirn vorzugaukeln, dass man quasi die andere Hand noch hat. Und dort kommen wir rein. Wir bringen die Systeme, die groß sind, die McCoy wahrscheinlich nicht gefallen würden, versuchen wir, tragbar in den Alltag reinzubringen.
Ja, okay. Ja, so ein sehr spannendes Gebiet. Noxon konzentriert sich, wie du schon gesagt hast, auf tragbare Medizinelektronik. Das ist ein Bereich, wo wir, ich würde sagen, heutzutage wenig sehen, außer so diese Smartwatches zum Beispiel. Nun gibt es auch, ich kenne auch Firmen wie Voltaire zum Beispiel, die es ermöglichen, elektronische Schaltung auf dehnbare Materialien zu drücken. Sie nutzen so eine Art leitfähiges Lötzins, im Endeffekt Lötpaste. Helfen solche Entwicklungen auch bei der Entwicklung von euren Technologien?
Das ist, glaube ich, eine sehr gute Firma. Aber wir haben jetzt mit dem noch nicht direkt gearbeitet, weil die Grenzen unserer Materialien sind oft die Grenzen unserer Welt. Und bei Voltaire können wir die Materialien nicht beeinflussen. Wir haben die einfachste Methode genutzt, die wir können, Siebdruck. Das ist schon so alt.
Ja, ja.
Aber da kann man einfach die Materialien sehr schnell ändern. Und damit können wir quasi das so auf den Körper anpassen. Ja. Nicht ohne Grund hieß es Steinzeit, Bronzezeit, heute eher Silikonzeit. Und wir haben jetzt Materialien erstmal möglich, um quasi Elektronik, die normalerweise überhaupt nicht robust ist, die nicht waschbar ist, die nicht weiß hat, dass man die an den menschlichen Körper bringen kann auch.
Ja. Das ist auch der klassische Weg, solche leitfähiges Lötpasten auf Materialien zu bringen. Und ja, es ist nur interessant zu hören, ob diese Vorschritte euch irgendwie geholfen hat auf dem Weg zu dem die Lösung, die ihr bauen wolltet.
Vielleicht eine interessante Geschichte dazu noch ist, so wie es zur damals früheren Zeit nicht ganz klar war, ob jetzt Autos Verbrenner waren, gab es ja früher Dampfmaschinen. Es gab Elektroautos relativ früh und es gab den Verbrenner, der war kleiner. Als die Leute das erste Mal Elektronik gemacht haben, kommt keiner auf diesen sehr komplizierten Lithografieprozess, sondern dort war Elektronik auch, wir bringen einfach etwas auf und dann ist es unsere Struktur.
Ja.
Und jetzt, so viele Jahre später, von den ganzen Transistoren, die wir alle braucht, kommt man wieder zurück und sagt, lass es doch einfach aufbringen. Es hat viel weniger Impact einfach für viele Punkte, ja.
Genau, ja. Ja, wir müssen immer in die Vergangenheit blicken, um manchmal zu sehen, wie es früher gemacht war und dann können wir es wieder einsetzen.
Genau,
ja. Ich sterbe nie. So, ja, etwas zu entwickeln, finde ich, das mit unserer Haut interagiert, ist nur ein Teil der Aufgabe, weil der, wie du schon grob so erwähnt hast, der andere Teil ist die Elektronik natürlich, die Signale auswertet und die Muskeln aktiviert. Welche Entwicklung müsst ihr dann dafür machen?
Man versucht natürlich immer so wenig wie möglich selber zu machen, weil man möchte sich darauf fokussieren, was einen speziell macht. Das heißt, man startet einfach mit ein paar Verstärkern, die man schon hat. Aber bei uns gibt es relativ wenig leider. Das heißt, wir müssen sehr viel mehr selber machen, wie ich am Anfang eigentlich machen wollte. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Aber genau, das heißt, wir haben verschiedene Schaltungen, die wir integrieren, also um ein Gefühl dafür zu geben. Unsere Elektronik ist aktuell so groß wie eine Briefmarke in etwa.
Okay.
Auf diesem Teil sind 500 Komponenten drauf.
Wow.
Also es ist schon eine Komplexität, wenn man diese Größenordnung haben muss, wenn man filtern muss, wenn man die Sachen machen muss, wenn man wireless kommunizieren muss, wenn man quasi das Energiesystem mitbringen kann. Das heißt, in dem Fall auf dieser Größe wird es dann schon sehr schnell sehr kompliziert. Und da haben wir auch wirklich vom Anfang bis Ende verstehen wir jeden einzelnen Punkt, weil wir doch jetzt sehr viel mit Komponenten natürlich gemacht haben, aber alles kontrollieren können, ja.
Ja. Ich habe die Vorstellung, dass es muss sehr herausfordernd sein, Medizin, Elektronik für den Medizinbereich zu entwickeln, und es gibt sehr viel zu meistern, alles von der so Energieversorgung bis hin zu, dass das Gerät klein, leicht und beweglich sein sollte. Möglichst unsichtbar bleibt, wenn es fertig ist. Du hast schon gesagt, dass es so ungefähr Briefmarke groß ist. Und das braucht der Einsatz von super kleinen Chips, die in der Regel wir so bei Smartwatches, auch bei Handys sehen, bei Smartphones. Sind die benötigten Chips, um diese kleine Formfaktor zu erreichen und auch die zugehörigen Fertigungstechnologien, die man braucht, um die überhaupt auf der Platine zu bringen, stehen die euch zur Verfügung, genauso wie ein großer Hersteller wie ein Samsung oder Apple zum Beispiel?
Ich hatte mich neulich nochmal mit dem Aura-Ring befasst, weil ich den einfach so schön finde auf dieser Oberfläche.
Genau, ja.
Und da habe ich mir die Komponenten angeschaut, die dort genutzt werden. Und die sind teilweise ziemlich ähnlich zu dem, was wir auch machen. Das bedeutet, so ein Chip ist so komplex, dass es manchmal auf dieser hohen Signalqualität auch gar nicht so viele Hersteller auf der Welt gibt, die solche Chips machen können. Das heißt, für so mittelgroße Firmen haben die ähnliche Chips, die wir auch haben.
Ja.
Aber ich weiß auch von anderen Firmen, die schon länger auf dem Markt sind, zum Beispiel die EKG-Messung machen während dem Laufen oder eine Pulsmessung, dass es dann schon auch geht, eigene integrierte Chips zu machen.
Ja.
Und dann gehen die Produktionskosten sehr gering. Was ich immer faszinierend finde, bisher ist es Größe einer Briefmarke. Aber das beste Beispiel finde ich so IMU, Beschleunigungssensoren, wie klein die heute geworden sind und wie komplex die Sachen drin sind. Und wenn wir quasi nur einen Chip bauen würden, der all das, was wir könnten, machen würden, wären wir sehr, sehr gering. Aber das sind sehr, sehr viele Millionen und da sind wir noch sehr weit davon entfernt.
Ja, genau. Vielleicht kommt es noch.
Vielleicht, ja.
Und wie war es, du hast gerade das Thema angesprochen, so unterschiedliche Chips und es gibt so viel neue Technologie da draußen, die erstaunliche das Signalrauschen überwinden können und so weiter. Wie war es bisher für dich, die richtigen Produkte zu finden und auch die nötige Unterstützung von einem Halbleiterhersteller zu bekommen, die du wirklich brauchst, um die Feinheiten zu verstehen, die für euch so wichtig sind?
Wir haben dort einfach auch auf Leute gesetzt, die schon Erfahrung haben. Also wir haben Leute eingestellt, die 30, 40 Jahren in dem Bereich mit drin sind, im Silicon Valley bei Whoop mitentwickelt haben, also von dem Wearable-Bereich, und dann einfach auch geschaut, was vielleicht mal ähnliche Leute machen, vielleicht mal auch aufgemacht oder so etwas zu gucken, was überhaupt der Stand der Technik, was gibt's da und was empfehlen auch wirklich die Leute, die die Chips entwickeln, was gibt's dort für Neuigkeiten.
Ja.
Das heißt, wir haben dort einfach geguckt, was ist das Mögliche, das mit unseren Requirements verglichen, das mit dem Preis verglichen und dann einfach dann ausgewählt und getestet. Ja.
Ja. Das ist super spannend. Vielen Dank, Marius, für die bisherigen Einsichten und wir kommen gleich zu dir zurück. In dieser Staffel haben wir uns eine neue Rubrik ausgedacht, Technik aus meiner Kindheit, in der ich unsere Gäste frage, welche Technologie für sie eine wichtige Rolle dabei gespielt hat, eine Karriere im Tech-Bereich zu starten. Aber bevor ich diese Frage stelle, möchte ich meine Technik aus meiner Kindheit für diese Show vorstellen. Ein paar meiner Freunde spielten früher in einer Band. Eines Tages fragen sie mich, ob ich ihnen ein tragbares Lichtsystem bauen könnte. So ein Ding, das man leicht aufstellen kann und bei dem man die Lichter per Fußschalter während des Gitarrenspielens steuern kann. Also, ich habe ein paar Bausätze besorgt, alles zusammengebaut und noch eine extra Schaltung eingebaut, damit alles so funktioniert, wie sie es wollten. Und dann lief es natürlich nicht wie geplant. Als mir keine andere Lösung mehr einfiel, musste ich irgendwann doch ins Gerät reinschauen. Also nahm ich mein Multimeter, mein Finger rutschte ab und zack, ich habe einen Schlag abbekommen. Meine Schultern schnellten nach hinten und ich schwöre, meine Schulterblätter haben sich kurz berührt. Doch das Ganze hatte auch etwas Positives, erstaunlicherweise. Ich habe herausgefunden, dass ich nur ein einziges Kabel vergessen hatte. Und anstatt mich abzuschrecken, hat mich dieser Schock noch motivierter gemacht, Ingenieur zu werden. Marius, gab es auch so ein Erlebnis als Kind bei dir oder ist es bei dir ein bisschen anders abgelaufen?
Ich hatte auch mal einen elektrischen Schock. Also mein Vater hatte ein Schraubenzieher.
Okay.
Und wenn man diesen Schraubenzieher mit was Leiten in Verbindung gebracht hat, hat es geleuchtet.
Okay.
Den habe ich mir natürlich genommen und habe gedacht, ich möchte nochmal, dass es leuchtet und habe es in die Steckdose reingesteckt. Aber man denkt als Kind, jeder Schraubenzieher ist gleich. Das bedeutet, ich habe einfach einen extremen Stromschlag bekommen. Meine Mutter behauptet bis heute, dass meine Haare erst seitdem so lockig geworden sind. Aber bei mir war es tatsächlich ein bisschen anders als Kind eher, weil ich war jetzt gar nicht so ein Tüftler. Ich war gar nicht so hatte keine Geräte, sondern bei mir war es eher so, dass ich immer am Universum interessiert war, dass ich immer an der Mathematik interessiert war. Deswegen war für mich einfach immer das Beste, irgendwie einen Stift und Papier zu haben, wo ich da viel rechnen konnte und einfach die Sachen zu überlegen. Und ich bin erst viel später, mitten im Studium, dann quasi in die Welt des Ingenieurswesens eingetreten. Als ich dort nämlich dann irgendwie allgemeine Relativitätstheorie und Quantenfeldtheorie gemacht habe, bin ich irgendwann ausgestiegen. Ich fand dann die Physik nicht mehr so schön. Und so gerade zu der Zeit hatte ich dann das Glück gehabt, ein Praktikum zu machen in der Türkei. Und dort hatten die viel weniger Mittel und wir mussten ein super High-Resolution-Mikroskop bauen.
Okay.
Fluoreszenz, machen eigentlich so konfokale Mikroskopie. Und wir hatten wenig Geld und wir sind immer auf den Schrottplatz gegangen mit diesem sehr genialen Ingenieur. Und wir haben dann aus diesen Geräten vom Schrottplatz haben wir ein Mikroskop gebaut, was unterhalb des Abel-Limits war. Das war für mich absolut faszinierend. Das war das erste Mal, wo ich Hands-on hatte. Und es war dann habe ich gedacht, was für eine Welt steht uns offen als Ingenieur heute? Mit einem Account irgendwie, mit ein bisschen Lötkolben. Und auf einmal bin ich eingetreten in die Ingenieurlaufbahn, war dann auch Vorstand von so einem Ingenieurbüro. Und dann hat mich bis heute die Faszination nicht losgelassen, was man alles machen kann, wenn man die Technik ein bisschen versteht und auch die Technik ändert.
Ja, was für eine klasse Geschichte. Und ich glaube, unsere Zuschauer und Zuhörer werden es auch spannend finden, dass es so unterschiedliche Wege in die Richtung Ingenieurwesen gibt. Vielen Dank. Lass uns unser Thema jetzt weiter vertiefen, die Herausforderungen bei der Entwicklung von Elektronik für den medizinischen Bereich. So, Marius, es gibt auf dem Markt sehr viele hochintegrierte Chips im Analog- sowie auch im digitalen Bereich. Und wir haben auch einen Haufen Open-Source-Software und so weiter. Macht das euer Leben bei der Entwicklung einfacher, dass diese Teile mehr oder weniger zusammengestopft werden können? Oder müsst ihr auch trotzdem so maßgeschneiderte Elemente entwickeln und einbauen?
Es macht es absolut leichter. Zu Beginn möchte man ja vor allem die Grundfunktionalität testen von dem Produkt. Und ob die Elektronik dann so groß ist wie eine Bierkiste oder ob die ganz klein ist, macht dann erstmal eine kleine Rolle daran. Deswegen haben wir natürlich mit nicht ganz so guten Sensoren gestartet, aber einfach mal zu gucken, wie interagieren die Leute damit.
Mhm.
Und dann geht der Schritt einfach Schritt für Schritt, das immer besser und genauer zu machen. Und dann braucht man natürlich integrierte Schaltungen, das wird dann immer komplexer. Und ich habe uns einen Ingenieur gefragt, der in den 1970er Jahren oder 80er Jahren entwickelt hat. Er hat gesagt, sein erster Controller, Z80, glaube ich, müsste es gewesen sein, hatte damals irgendwie 70 Seiten Datasheet. Unser heutiger Mikrocontroller hat über 5400 Seiten. Das heißt natürlich, man hat auf einmal eine Komplexität, vor allem die so viel machen kann. Das heißt aber nicht immer unbedingt, dass es so viel einfacher ist für den Ingenieur, weil wer hat schon heute Lust, 5400 Seiten Datasheet zu lesen? Und da ist dann die Fähigkeit wieder, aus diesen ganzen Möglichkeiten, die einem gegeben werden, wieder das so zu reduzieren, dass man es auf das runterbringt, was eigentlich wichtig ist, weil dann ist es auch einfacher zu testen, zu implementieren. Also wir nutzen es absolut, wir sind super happy. Und es ist einfach unglaublich, was man heute mit 40 Euro schon machen kann, was man sich kaufen kann, was man da alles automatisieren kann von Bereichen. Aber wenn es dann professionell wird und kleiner, dann wird es natürlich immer noch sehr komplex heute. Ja.
Und ich habe bei unserer Podcast-Reihe immer das Gefühl, dass jedes Mal müssen wir über KI sprechen, weil KI scheint immer eine Rolle zu spielen, entweder auf einem höheren Niveau wie ChatGPT und LLMs und so weiter, bis hin so auf Mikrocontroller-Ebene, wo man kleine Algorithmen ausführen kann. Wie sieht es bei Noxon aus?
Es ist auch ein sehr wichtiges Thema, weil wir versuchen ja immer nach dem zu suchen, was invariant ist oder nach Ursache und Wirkung zu suchen. Wie das Winken schon. Das Winken kann jeder Mensch erkennen.
Ja.
Aber manchmal ist die Welt doch ein bisschen komplexer wie so ein einfaches Winken. Das heißt, wenn ich dann nach Ursachen suchen möchte, von eben zum Beispiel diesen Muskelsignalen, wo hunderte von diesen Muskelzellen ein Signal machen, dann schafft es kein Mensch mehr. Mhm. Und da braucht man natürlich Komplexität. Da braucht man so viele Parameter, um aus diesem Ganzen was herauszuziehen, was denn eigentlich einen Nutzen hat für Patienten. Das heißt, in dieser Art spielt es für uns eine große Rolle, weil es auch für High-Density-Elektromyographie, das ist die Muskelmessung, erst ermöglicht hat, sinnvoll einzusetzen. Im zweiten Teil sind wir ein kleines Team, super kleines Team. Und da verwenden wir eigentlich auch sehr viel AI. Also wenn es mal darum geht, um was zu suchen, vielleicht auch ein Komponent, wird erstmal das No-Brainer, einmal kurz die AI gefragt, wenn man irgendwie sich challengen möchte, nochmal fragen, was habe ich eigentlich vergessen, welche Tests habe ich vergessen. Ist immer gut, quasi eine Person plus eine AI zu machen oder wenn man mal Tests automatisieren muss. Mhm. Aber was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass unsere guten Entwickler, wenn die AI verwenden, die werden schneller und besser. Aber unsere Entwickler, die vielleicht oder Leute, die nicht so technisch sind und es mal machen, die werden kurz schneller, aber man erreicht ein Plateau. Mhm. Das heißt, es demokratisiert es bei uns nicht unbedingt, sondern manchmal es macht die Schere sogar noch größer.
Okay.
Um ein Beispiel zu nennen, eine Person musste etwas plotten. Mhm. Ganz normal Python, Matplotlib.
Ja.
Und ich bin dann zu dieser Person hingegangen, es wurde geplottet und ich wollte dann einfach nur die T-Achse skalieren. Und ich habe tausende Plots gemacht in meiner Laufbahn. Und dieses Programm, was geschrieben wurde, war so komplex, dass ich nicht geschafft habe, die T-Achse zu teilen von alleine. Das heißt, man hat ein Niveau erreicht, aber das Plateau, weil das Plateau von der AI, und das muss ein bisschen aufpassen dann bei uns. Aber es kann ein super gutes Tool sein. Und wir sind froh, dass wir auch die ganzen Körper quasi dort die Daten herausbekommen haben.
Und wie sieht es aus bei der Sensorik-Auswertung? Du hast all diese Signalen. Müsst ihr dann ich gehe davon aus, ihr müsst ein eigenes Modell trainieren, aber setzt ihr dann auf Sachen wie TensorFlow, diese standardisierte Modellen oder Plattformen? Oder habt ihr eine eigene Version entwickelt? Oder wie sieht es dann dort aus?
Also wie immer ist das Wichtigste die Datenqualität. Das heißt, auf der Sensorebene machen wir eine Preprocessing. Das ist ganz wichtig, um möglichst klare Daten rauszuhaben.
Ja.
Und ein Beispiel von zum Beispiel dieser Bewegungsrekonstruktion für gelähmten Leuten, da gibt es dann quasi verschiedene Ebenen, die man haben kann. Entweder mache ich ein hochpersonalisiertes Modell, das lernt die Muster der einzelnen Person. Da funktionieren klassische Machine Learning-Methoden wie Boosted Decision Trees sehr gut auch schon. Oder ich möchte quasi eine Stufe höher gehen und möchte dann quasi eine Generalisierung machen, was jetzt auch Meta mit dem macht. Da braucht man Tausende von Patienten oder Tausende von Nutzern und dann hat man schon verschiedene Machine Learning-Methoden, Convolution Network, Long-Term Short-Term Networks. Und dies werden dann deutlich komplexer. Das heißt, aber was wir schon machen, ist, dass wir das selber machen. Wir verstehen die Punkte und wir kooperieren auch oft mit führenden Instituten. Hier die Friedrich-Alexander-Universität, Alessandro Del Vecchio, der halt mit den Leuten arbeitet, der schon jahrelang Erfahrung hat mit Elektromyographie und wo ein Klinikum, Querschnittszentrum quasi mit anlegt. Das heißt, die machen dann auch die Tests bei den Personen. Und so können wir als Startup, die eigentlich extreme Schwierigkeiten haben, Dinge zu testen im medizinischen Umfeld, die ganze Infrastruktur nutzen und damit denen auch zusammenarbeiten. Das ist schon auch wichtig. Im Endeffekt geht es auch um Daten, um das Anwenden, genau. Ja.
Ich glaube, für junge Ingenieure ist die Erwartung heutzutage, dass alles wird digitalisiert. Aber die Situation bei euch mit der Sensorik ist natürlich, ihr fängt an mit einem analoges Signal. Wie habt ihr das System aufgeteilt in analog und digital? Also wie viel Analog-Processing wird heutzutage für so einen Sensor benötigt, bevor es überhaupt in die digitale Welt kommt?
Man versucht auch dort möglichst viel zu digitalisieren. Das heißt, weil es einfach aufwendig ist. Wenn ich jetzt irgendwie, zum Beispiel ein klassischer Filter ist so ein Notch-Filter. Deutschland 50 Hertz Netz, Amerika 40 Hertz Netz. Also das war früher natürlich alles auf der analogen Ebene gemacht.
Ja.
Das machen wir natürlich auch nicht mehr, sondern das heißt, es geht darum, quasi Verstärker in dem Fall zu haben mit hohen Eingangsimpedanzen, die man vielleicht in einer bipolaren Konfiguration hat, damit man wirklich sehr gute Datenqualität hat. Aber dann alles, was in Realtime vom Filtering gemacht werden soll, machen wir auch digital, weil es einfach sehr schnell änderbar ist. Mhm. Das Tolle an der Digitaltechnik ist, dass man es wirklich schnell ändern kann. Und da hat man ja diese Möglichkeit, was wir gesprochen haben, diesen ICs, die sind heute so stark, dass sie eigentlich viel mehr können, was sie eigentlich müssen und ich halt auf dieser Firmware-Ebene das nur noch ermöglichen kann. Das heißt, analoger Chip ja, aber möglichst auch schnell ins Digitale rein. Da kann ich die Datenrate machen, ich kann alles kontrollieren. Das versuchen wir schon auch sehr.
Die Vorstellung von einem Startup ist natürlich, dass sie haben kein, am Anfang zumindest kein ausgereiftes Produkt. Es muss sehr viel Recherche gemacht, sehr viel Forschung, sehr viele Tests durchgeführt. Und in diesem Feld natürlich, wie du schon beschrieben hast, man muss entscheiden, okay, wie kommen wir an die Daten, die wir tatsächlich brauchen, um die Muskulaturbewegungen zu erkennen und so weiter. Was würdest du vorschlagen? Wie lange soll ich eine Idee verfolgen, bevor ich sage, nee, das wird nichts, ich gebe auf, wir schlagen in eine andere Richtung?
Das ist die 1-Milliarden-Dollar-Frage und ich glaube, die kann man nicht beantworten. Das Leben ist so, die einen sagen, ich bin erst erfolgreich geworden, weil ich mich durchgepusht habe. Die andere ist, dass man es eigentlich möglichst schnell iteriert hat. Im Endeffekt gibt es ja verschiedene Arten, Entscheidungen zu treffen. Data-driven, ich habe die perfekte Datengrundlage und ich treffe dann eine Entscheidung. Es gibt einfach eine wirkliche Bauchentscheidung, also welchen Fußballverein man gut findet, da wird man einfach reingeboren. Und es gibt Data-inspired Entscheidungen. Und auf der Business-Ebene hat man immer auf dieser Ebene mit Data-inspired zu tun. Das heißt, ich habe eine Grundlage an Daten und anhand dem muss ich Entscheidungen treffen. Das heißt, ich muss überlegen, wenn ich ein Produkt habe, was gehört denn dazu? Also kann ich es verkaufen? Hat es einen Patientennutzen? Dass man diese Frage möglichst schnell evaluiert und dann hilft es nichts, auch wenn es Ingenieuren oder Mathematiker noch mehr schwerfällt. Es muss die Bauchentscheidung gefunden werden. Wie ist das Feedback? Und glaube ich selber daran und glaubt auch mein Team daran? Weil wenn man daran glaubt, dann kommt man schon sehr weit.
Ja. Du hast gerade auch gesagt, dass es gibt ein paar erfahrene Ingenieure im Team, aber ihr habt auch sehr viele Mitarbeiter, die aus der Wissenschaft kommen. Welche Vorteile bringt das und wofür braucht ihr noch dann externe Unterstützung? Wie stopft ihr die Löcher sozusagen?
Die Erfahrung hat damit zu tun, dass wir im Medizintechnikbereich unterwegs sind. Das heißt, ein Startup ist oft in einem sehr volatilen Feld unterwegs. Da ändern sich Dinge sehr schnell. Schnelle Änderungen heißt, dass ich auch schnell reagieren muss.
Ja.
Moderne Softwareentwickler, sehr viele junge Leute, die haben gar nicht so viel Wissen und Erfahrung, aber da sich eh alles ändert, geht es einfach darum, mich möglichst schnell daran anzupassen. Es ist ein bisschen anders in der Welt der Medizintechnik. Dort gibt es Regulatoriken, die sind 20, 30, 40 Jahre alt und wenn ich die nicht kenne und wenn ich die nicht sauber mache, dann habe ich am Ende einen sehr hohen Kosten. Dasselbe gilt für Hardwareentwicklung. Mhm. Deswegen haben wir unser Team so aufgesetzt, quasi die Erfahrung, die Richtung vorzugeben, die Leuchttürme der erfahrenen Personen und die Leute, die auf der unteren Ebene schnell iterieren.
Ja.
Das ist quasi der Punkt. Von der Wissenschaftlichkeit ist es so, dass wir halt in einem Randgebiet sind. Das heißt, oft, wenn wir Leute schon Vorerfahrung haben, dann brauchen wir Leute, die dort vielleicht auch promoviert hat. Aber eigentlich ist für uns ein Zugang zu den Laboren. Hardware, in dem Fall von uns, ist manchmal auch schwierig zu testen. Wenn ich nur ein SEM oder ein Mikroskop brauche, ist es manchmal sehr gut, wenn man noch ein Draht zur Universität hat, weil dort ist es ein No-Brainer, das zu testen. Aber als Startup so einen Reinraum mal kurz zu haben, gerade in der Frühphase, wo man das Geld nicht hat, wäre ein finanzielles Desaster. Ja, und so muss man quasi auf Infrastruktur zurückgreifen, die schon existiert und die auch ein Interesse haben, in dem Bereich weiter zu forschen. Und so haben wir das vor allem genutzt.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass so sehr viel Netzwerking-Arbeit benötigt wird, um die Kontakte zu den passenden medizinischen Experten herzustellen und auch um sicherzugehen, dass die Produkte, die ihr entwickelt oder die Sensorik, die ihr entwickelt, auch die richtigen Lösungen sind für die dringendsten medizinischen Probleme. Wie gehst du da vor? Du hast schon so erwähnt, dass es Kontakte gibt, so ein paar Forschungseinrichtungen und so weiter.
Ja, wir versuchen mit den besten Leuten zusammenzuarbeiten. Head of the German Parkinson Society zum Beispiel, also einfach, dass man halt Leute hat, die schon jahrzehntelange Erfahrung haben in dem Bereich und auch das evaluieren können, um dort wirklich Daten zu bekommen. Zum anderen spielen aber in der Medizin leider auch andere Akteure eine Rolle. Also der Patient ist das, worauf man sich fokussiert. Aber der Patient, der kauft es nicht. In Deutschland ist es so, dass die Ärzte, die verschreiben es und die Krankenkassen, sie zahlen es.
Ja.
Das bedeutet, wenn ich das beste Produkt habe, was alle Patienten zum Beispiel haben möchten, aber keine Krankenkasse verschreibt es, dann habe ich auch kein Produkt.
Ja.
Das heißt, die Schwierigkeit in der Medizintechnik ist, quasi mit allen Akteuren gleichzeitig zu sprechen. Ich muss ein richtig gutes Produkt bauen. Das muss aber auch in die Regulatorik reinpassen.
Ja.
Und die Regulatorik kann vor 20 Jahren abgedatet worden sein. Das heißt, man muss wieder Features herausstreichen, weil jedes Feature, was man hinzunimmt, muss man in einer klinischen Studie evaluieren. Und deswegen könnte man viel mehr machen, aber manchmal muss man sagen, okay, wenn der Berg nicht zum Prophet kommt, komme ich eben zum Berg und sage, ich mache jetzt genau das, was in der Richtlinie drin steht,
ja,
damit ich möglichst schnell auch von der Krankenkasse verschrieben wird,
ja,
damit ich am Ende schon noch einen Patientennutzen habe. Das heißt, das ist die Schwierigkeit der Medizintechnik. Man kann sich nicht nur auf den Endkunden oder den Patienten fokussieren, sondern man muss die gesamte Chain, nenne ich es einfach mal, mitdenken. Mhm. Ja.
Und es ist ein deutsches Phänomen, wie so vorgehen, oder ist es gleich für andere Länder wie so Großbritannien, Amerika und so weiter?
Amerika ist anders. Also Amerika ist viel mehr selbstzahlende Personen. Nicht ohne Grund heißt es, Amerika finanziert die gesamte Pharmaindustrie.
Mhm.
Also es ist das teuerste, ineffizienteste System, aber es finanziert auch sehr viel Innovation, weil man dort eben auch quasi Geld machen kann mit neuen Innovationen. Die Europäische Union hat mit MDR nochmal nachgeregelt von den Regulatoriken. Seitdem ist es tatsächlich einfacher, eine FDA-Zulassung zu bekommen wie in Europa. Es ist gut, wenn man sagt, man möchte die Sicherheit, man möchte das klare Testen priorisieren, dann ist es der richtige Weg, aber alles kommt zu seinem Preis. Und der Preis ist in dem Fall quasi Innovation und Schnelligkeit. Da muss man wählen, und wir versuchen da eine gute Mischung zu machen aus dem Neuen und Alten. Ja.
Und bevor unser Interview saß ich hin und habe auf LinkedIn geschaut, zu sehen, wer bei euch arbeitet. Und was ich spannend fand, ist eine große Mischung aus verschiedenen Altersklassen bei euch gibt. I mean, klassisch, wenn man über Startups spricht, denkt man immer an junge Leute, die durchgehend arbeiten, Pizza zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen essen. Wie bist du auf die Idee gekommen, so eine Themenkonstellation bei euch zustande zu bringen?
Genau, es hat eben gerade mit dem Aspekt zwischen Schnelligkeit und Erfahrung zu tun. Also Schnelligkeit hat man durch junge Leute,
ja,
und auch vielleicht den Mut oder vielleicht auch das fehlende Wissen. Man weiß gar nicht, was vor einem liegt. Man startet einfach mal und
genau,
man geht iterativ, wird man besser. Und
ja,
es können nichts besser wie junge Leute, die noch nicht alle Fehler gemacht haben, die nicht auf zu viele Herdplatten gelangt haben. Und das ist einfach auch cool, es macht Spaß. Und dann man weiß gar nicht, was vor einem liegt. Und es ist ein guter Spirit. Man hat ein ähnliches Alter, man ist in einer ähnlichen Phase. Viele von denen haben noch keine Familien. Das heißt, man kann da etwas machen. Man kann auch, das ist super gut. Aber
ja,
gleichzeitig braucht man das Alte für die Erfahrung eben, um einem zu schauen, okay, Was kommt überhaupt auf uns zu, und einfach dort zu helfen, wo man Entscheidungen treffen muss, und auch innezuhalten, wo die Entscheidung vielleicht auch mal ein paar hunderttausend Euro kosten kann.
Ja. Der andere Punkt ist natürlich Geld. Als Startup ist es häufig schwierig, Investoren zu finden. Wie seid ihr dieses Thema rangegangen? Und hast du Tipps für jemanden, der auch in ein MedTech, spezifisch ein MedTech-Unternehmen gründen möchte?
Wenn man MedTech macht, kommen Dinge auf einen zu, die relativ klar vorbestimmt sind. Durch den Aufwand, den man hat, durch die Prozesse durchzulaufen, ist es immer teurer. Das muss man wissen. Das heißt, wenn ich vielleicht eine Softwarefirma habe und habe ich ein Kickstart-Programm, was mir 6.000 Euro bringt, damit kann ich einen super Computer kaufen und mein erstes irgendwas auf einer Cloud schon mal hosten. Super gut. Medizintechnik mit 6.000 Euro, wenn irgendwie noch Hardware dabei ist, das ist einfach sehr viel teurer. Das heißt, wenn man das macht, dann muss man auch zu Ende denken. Das heißt, man muss sich darauf einlassen, dass es gleich um ganz andere Summen geht. Man fängt nicht mit Kickstarter an, sondern man fängt gleich mit einem Medical Valley Award an. Das sind 500.000 Euro. Und da gibt es auch Möglichkeiten, man muss diese Wirklichkeiten auch wahrnehmen, weil egal was man denkt, es ist einfach aufwendig, und eine klinische Studie ist einfach teuer, die Sachen sind teuer. Es ist teurer, auf jeden Fall es zu machen. Und bei der Finanzierungsrunde ist es immer so, man muss ein gutes Produkt haben, man muss was haben, was Leute mitreißt, man muss ein Team haben, das auch das Produkt machen kann, und man braucht vor allem auch das Netzwerk. So ein großer Prozess, keiner möchte eigentlich viele Dokumente lesen, auch Investoren nicht, aber sie brauchen eine Sicherheit.
Ja.
Und diese Sicherheit kann man auf verschiedene Art und Weisen erzeugen, durch Umsätze, durch das Team, durch die Sachen. Das heißt, wenn die Sachen passen, dann kann man vielleicht auch den Papierkram ein bisschen geringer halten, aber man muss einfach denen geben, dass es natürlich das Invest in diese Gruppe, in dieses Produkt sich auszahlt und da ist ganz viel Mensch auch dabei. Ja.
Ja. Und wo steht es gerade beim Team? Habt ihr schon Produkte auf dem Markt oder ist es immer noch in der so Forschungsphase, wo ja vielleicht Chirurgen oder Ärzte Testversionen ausprobieren? Wo steht ihr gerade?
Genau, also wir haben, die Produkte sind so, dass sie im Einsatz sind, aber dann eher mit den speziellen Kliniken über diese Forschungskooperationen, die wir haben. Und wir enden gerade die aktuelle Finanzierungsrunde, wo es jetzt darum geht, wirklich die Produkte an die Leute zu bringen. Wir haben die einzelnen Sachen schon in Pilottests draußen und jetzt geht es darum, nochmal diese Studie zu machen und mit dieser Runde dann wirklich alles zu machen. Da freue ich mich schon sehr darauf, ja.
Super. So, wir sind fast zu Ende. Nur eine letzte Frage. So, wir haben jetzt über die Vergangenheit und Gegenwart von Noxon gesprochen. Wie sieht die Zukunft aus?
Also gerade der letzte Punkt ist mir schon absolut das Wichtigste. Also ich möchte möglichst bald ein Produkt haben, wo McCoy kommt und sagt, vielleicht nicht, dass er beeindruckt ist, aber zumindest sagt, ja, vielleicht war das im 21. Jahrhundert, sah das noch so aus. Aus dem Beginn des 21. Jahrhunderts, da gab es schon Dinge, die schon mal ähnlicher waren. Also es geht mir wirklich darum, dass die ganze Arbeit, die wir reingesteckt haben, das Wissen aufgebaut ist, auch wirklich bei den Patienten ankommt. Das ist mein kurzfristiges Ziel. Und dann da so ein Team zu haben, was wir auch schon haben, in dem, wo quasi dann sich schnell, sehr schnell ändern kann. Weil die Variation von der Hardware, also wir haben so eine Hardware-Plattform eher, die dann in Software leicht programmiert werden kann, sind sehr groß. Und es gibt neuromuskuläre Erkrankungen, sind so viel. Das heißt, dann ist mein Ziel, dass wir in die ganzen Bereiche reingehen und wirklich, wenn man sagt, okay, für diese Muskelgesundheit ist Noxon so ein Synonym und wir haben das wirklich in den Fähigkeiten, schnell zu ändern und da alles zu verstehen. Also das ist das, wo ich hinarbeite mit dem Team.
Ich finde es echt klasse, gegenüber von dir zu sitzen. Man spürt so viel Begeisterung fürs Thema und ich wünsche dir so viel Erfolg mit der Weiterführung von Noxon und natürlich wünsche dem Team das Gleiche auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute.
Ja, merci. Danke, dass ich da war, sein durfte.
So, das war's für diese Folge. Was haben wir gelernt? Die meiste Medizinelektronik sieht immer noch aus wie aus den 80ern. Trotzdem schaffen es große Unternehmen wie Samsung oder Apple, biometrische Sensoren herzustellen, die kompakt, leicht, stylisch und bequem zu tragen sind. Aber auch wenn ihre Smartwatches von der FDA zugelassen sind, sie geben höchstens Hinweise über die Gesundheit, ersetzen aber keine echte klinische Diagnose. Wann werden wir also endlich tragbare Medizintechnik sehen, so wie den Tricorder aus Star Trek? Ganz egal, wie sie aussieht, vielleicht baut sie ja auf der Technologie von Noxon auf. Die flexiblen Sensoren und cleveren Elektroniklösungen des Unternehmens könnten nicht nur das Sammeln wichtiger Daten für Ärzte vereinfachen, sondern vielleicht auch neue Wege für Behandlung und Therapie eröffnen. Ich wünsche Marius Neugschwende und dem ganzen Team von Noxon alles Gute für die Zukunft, bedanke ich mich für die spannende Einblicke in diese Folge und freue mich schon, von zukünftigen Erfolgen zu hören. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt bitte unserem Kanal ein Like, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Wir sagen auch Danke an unseren Sponsor Mauser Electronics, der diese Serie ermöglicht hat. Ich möchte mich auch im Namen meines Gastes herzlich fürs Zuschauen oder Zuhören bedanken und sage, auf Draht bleiben und bis zum nächsten Mal.